Gut seht ihr aus. Ich hoffe, dass richtig was aufkommt heute auch an Begeisterung, wenn wir jetzt auch von unserem begeisterungswürdigen Gott erzählen. Und ich weiß, wir haben heute Taufe, einen Einstieg mit einer Geschichte, die mir die Woche so sich aufgedrängt hat, die vielleicht auf den ersten Moment gar nicht so sehr in Verbindung zu bringen ist mit einem Sommerfest und mit der Taufe. Also lasst die Spannung kurz bei euch am Start sein. Das macht danach alles Sinn. Und zwar sind wir als Gemeinde jetzt schon seit ein paar Wochen unterwegs und rezitieren und erzählen wieder die große Geschichte vom Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Das war das Thema bei uns auf der Gemeindefreizeit und auch letzten Sonntag beim Crossover-Abschlussgottesdienst wurde das wieder Thema. Und es gibt in dieser Etappe, wo die Israeliten unterwegs sind in der Wüste, und zum Glück fühlt es sich heute ein bisschen weniger als Wüste an, als in den letzten Tagen und Wochen, eine Episode, wo das Volk in etwas reingefallen ist, was sich zu ihrem Hobby, ihrer Leidenschaft kristallisiert hat, nämlich zu murren und zu meckern über den Status quo. Das Volk war unterwegs, Gott hat es versorgt, und trotzdem war die Versorgung irgendwie dem Volk Israel nicht genug. Und ich erinnere mich, als Kind dachte ich immer, Mann, wie kann man so blöd sein, wenn man Gott so erlebt, mit diesen Wundern, allein nach diesem Schilfmeerthema, nach dieser Teilung des Meeres, müsste doch alles durch sein. Jetzt als Erwachsener merke ich, oh weh, nee, wir fallen immer wieder in das Muster zu sagen, nee, ich will was Neues, ich brauche mehr. Und so war es hier bei Versorgung. Das Volk Israel hatte Angst um Versorgung, und Gott gab ihm das Brot vom Himmel, Manna, und es wurde ihnen leid. Das klingt spannend. Wir werden uns eine Bibelstelle jetzt anschauen aus dem 4. Buch Mose ab Vers 21. Und da steht es drin, denn es ist kein Brot und kein Wasser da und unsere Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Es ist super, wenn dir jemand was zum Essen vorsetzt und deine Antwort ist, mich ekelt es vor dieser elenden Nahrung. So, alle Eltern haben das schon mal erlebt. Wenn Kinder eindeutig sagen, es ekelt vor dieser elenden Nahrung. Gern mal, wenn die Nahrung grün ist. So, ich glaube, Manna war nicht grün, aber es war zu oft. So, eins meiner Lieblingsessen ist Cordon Bleu. Ich glaube, jeden Tag fände ich es dann auch nicht gut. Und so lasst uns ein bisschen Empathie haben, aber Gott fand es nicht witzig, dass das Volk wieder und wieder und wieder rumgemosert hat. Und jetzt kam etwas Drastisches. Gott war es so genug mit ihnen, dass er feurige Schlangen ausschickte in das Lager der Israeliten. Und die Menschen wurden gebissen und starben. Und das Volk kam jetzt mit voller Erkenntnis zu ihrem Leiter Mose und hat gesagt, Mose! Guck mal, wir sterben und ja, wir haben erkannt, wir haben einmal zu oft gemeckert gegen Gott und das war nicht okay. Bitte sprich doch du mit Gott, ihr habt doch ein gutes Miteinander. Ihr habt doch einen guten Draht zueinander, dass er möge aufhören lassen, dass diese Schlangen unter uns sind. Und Mose ist zu Gott gekommen und Gott gibt ihm eine ganz komische Ansage. Mose, wir machen das wie folgt. Du nimmst dir Bronze und baust daraus eine eherne Schlange, die stellst du auf einen Stab. Und jetzt, mal gucken, wir haben ja auch ein paar Mediziner unter uns. Thomas, wo bist du? Ich habe dich irgendwo schon gesehen. Thomas, dann wirst du das als Mediziner bestätigen können, medizinisch nachvollziehbar. Wer von der Schlange gestochen ist und seinen Blick hebt auf die eherne Schlange, der wird gesund. Ist mir jetzt medizinisch nicht ganz klar und wahrscheinlich ging es dem Volk auch so, wir sollen bitte was tun? Du machst eine Schlange aus Metall und dann sollen wir da drauf gucken und dadurch machen uns die Schlangen nichts mehr. Wo ist denn da der kausale Zusammenhang? Und trotzdem geschieht so. Mose baut diese Schlange auf und jeder, der auf die Schlange schaut, nachdem er gebissen wurde, wird gerettet und der Schlangenbiss ist nicht mehr tödlich. Diese Geschichte konnte damals noch nicht verstanden werden. Aber sie ist der Einstieg in das, was ich heute sprechen möchte. Denn Jesus selbst zitiert genau diese Geschichte in Johannes 3, Abvers 14, als er im Gespräch mit einem theologischen Profi ist, mit Nikodemus, dem Pharisäer und Schriftgelehrten, fängt er an, diese Geschichte zu zitieren. Und Jesus sagt, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen, und damit sprach er von sich selbst, erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und jetzt richtig schönes Highlight, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, persönliche Anmerkung an der Stelle, wer auf ihn schaut, wird nicht gerichtet werden. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. So, Jesus sagt von sich selbst, und das ist schon krass, ihr müsst mal überlegen, was für eine Wirkung das möglicherweise hatte auf diesen Schriftgelehrten. Ich erkläre dir jetzt, warum das damals so sein musste in der Wüste, weil es eine Analogie ist, die ich vorbereitet habe. Weil es um was Größeres geht. Und natürlich war nicht nachvollziehbar, warum das Schauen auf eine erhöhte Schlange eine Heilung brachte. Und genauso ist jedem. Und vielleicht sind auch einige unter uns, die heute sagen, Peter, bei allem, was recht ist, ich kapiere die Logik darin nicht. Warum soll ein Hinschauen auf jemand, der am Kreuz gestorben ist, mir Heilung bringen? Und die Antwort ist möglicherweise einfach die, weil Gott diese Regel so gemacht hat. Wisst ihr, durch die Schlange kam ursprünglich die Sünde in die Welt. Die Trennung zwischen uns und Gott. Und das hatte was damit zu tun, dass wir selber groß sein wollten. Dass wir entscheiden wollten, was für uns gut und was für uns falsch ist. So wie das pubertierende Teenager gern mal tun. Ich bin selber groß. Und Gott baut einen Heilsweg, um das wiederherzustellen. Und sein Weg geht über das Kreuz. Sein Weg geht über den erhöhten Sohn Gottes. Und es ist der Punkt, auf ihn zu schauen, der uns gesund macht und der uns errettet. Im Hebräer 12 steht, indem wir hinschauen, wegschauen von allem anderen, auf Jesus hin, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Der um der vor ihm liegenden Freude willen, weil Jesus wusste, was das Happy End ist, die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Also was müssen wir tun? Hinschauen. Und hinschauen ist nichts Passives, sondern ein aktiver Akt. Damals im Volk, als diese Schlangenbisse da waren, reichte es nicht zu sagen, ich stelle das Ding einfach auf und weil es da steht, kann keiner mehr was haben von dem Schlangenbiss. Sondern es brauchte einen aktiven Akt. Hinschauen. Und durch das Hinschauen hast du es persönlich in Anspruch genommen. Letzte Woche hat Eddie gepredigt beim Crossover und mir ging das so durch und durch, als er nochmal drauf ansprach, warum es so wichtig ist, auch den Leib Jesu in sich aufzunehmen, was wir beim Abendmahl machen. Noch so ein Mysterium. Warum essen wir Brot? Warum trinken wir Traubensaft? Aber Jesus in sich aufzunehmen heißt, ich tue etwas bewusst und habe eine aktive Handlung und lasse dieses für mich Geschehene, nämlich den Tod und die Auferstehung Jesu, zu etwas werden, was ich auch in meinem Körper spüre, indem ich ihn aufnehme. Und das geschieht beim Hinschauen auf den gekreuzigten Jesus, eine Inanspruchnahme, dass es für mich gilt. Und deswegen ist der Glaube nichts, was passiv funktioniert, sondern muss aktiv durch die Handlung des Hinschauens geschehen, inklusive dem Wegschauen von allem anderen. Und wisst ihr, was das auch bedeutet? Wegschauen von meiner Unperfektheit. Wegschauen von meinem, sorry Peter, aber ich krieg's nicht hin. Herzlich willkommen im Club. Ich auch nicht. Aber darum geht's nicht. Weil es geht nicht darum zu sagen, hinschauen und dann sich noch selber verarzten. Es geht darum zu sagen, hinschauen und das ist genug. Wisst ihr, religiöse Handlungen sind ein Versuch, sich selber zu verarzten. In Jesus allerdings macht Gott sich selbst als Arzt auf, um uns zu retten. Und das ist der Unterschied. Ist das verrückt? Bei allem Respekt, möglicherweise ja. Ist das nachvollziehbar? Vermutlich nicht. Ist es die Wahrheit? Ja, das glaube ich. Ja, ich glaube, dass das die Wahrheit ist. Und ich möchte nochmal heute eine Einladung ansprechen. Ich weiß nicht, was dich davon ansprechen könnte. Ob du sagst, ich schaue bisher noch gar nicht richtig hin. Ich dachte, das läuft einfach so. Oder ob du schon Profi bist im Hinschauen, aber dein Blick geht immer ein bisschen hin und her, weil du schaust noch auf andere Dinge. Vielleicht auf deine Vergangenheit, vielleicht auf Schuld, vielleicht auf Sünde. Aber der Blick darf nur auf eins gerichtet sein, auf den, von dem unsere Erlösung kommt. Und das macht den Unterschied. Und das ist Glaube. Weil Glaube nicht vernünftig ist, sondern Glaube setzt darauf, dass Gott sein Versprechen hält, auch wenn ich es an seiner Stelle nicht tun würde. Und natürlich fallen mir gute Gründe ein, warum Gott es bei mir nicht tun sollte. Weil ich es nicht wert bin, weil ich es wieder verbockt habe, weil ich hin und her gucke. Und Gott sagt trotzdem. Und wisst ihr, jetzt haben wir die Verbindung zur Taufe, die wir heute haben. Ich freue mich so mit euch, die ihr heute ins Wasser geht, denn ihr lasst dieses Geschehen an eurem Körper sich heute sichtbar vollziehen. Und deswegen ist die Taufe auch so wichtig, dass Jesus selbst sich taufen ließ. Auch nochmal etwas, was echt crazy ist. Aber es geht darum, dass ihr und wir sind Zeugen an eurem Körper erfahrt, so wahr ihr in dieses Wasser steigt. So wahr wird die Schuld von euch abgewaschen. Und wenn ihr hochkommt aus dem Wasser, ist da ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Und der neue Mensch hat keinen Bezug mehr zur Sünde. Leute, wenn das keine gute Nachricht ist, dann weiß ich auch nicht. Eigentlich müsstet ihr an der Stelle schon laut werden vor Begeisterung. Ja, man muss es jetzt nicht provozieren, wir sind ja nicht in Amerika, aber... Leute, ich komme gerade ein bisschen in Fahrt und das liegt daran, dass mich das immer wieder begeistert. Und der Moment, ich weiß es jetzt schon, wenn ihr nachher aus dem Wasser hochkommt, da schießen mir Tränen in die Augen, weil es mich so überwältigt. Leute, das ist die Essenz unseres Glaubens. Er hat es für uns getan. Und deswegen können wir zu ihm kommen und erlöst sein. Und diese Botschaft, Leute, ist auch für uns alte Hasen, die schon lange dabei sind, so, so gut. Denn die Gefahr von religiöser Aktivität, die ist auch für uns, die wir schon mit Jesus gehen, groß. Dass wir mit der Zeit denken, naja, vielleicht reicht es ja doch nicht nur hinzuschauen, ich mach mal lieber noch zusätzlich. Und es wird selten gut, wenn wir noch zusätzlich machen. Dinge für Gott zu tun, weil wir ihn lieben, ist was anderes als Dinge zu tun, um vielleicht noch mehr erlöst zu werden. Galater 2, Vers 20, wenn ihr aus dem Wasser hochkommt, steht über euch und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, das ist das Hinschauen, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. So, diese Reinigung ist ein Geschenk. Und Jesus selbst zitiert die Taufe im Gespräch mit diesem Schriftgelehrten Nikodemus, als er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Königreich Gottes hineingehen. Ich freue mich mit euch. Im Geist habt ihr etwas empfangen und im Wasser werdet ihr es auch manifest vollziehen. Aber es ist Gottes Gnade, die euch errettet. Und das ist so, so gut. Lasst mich diese Stelle vom Anfang nochmal als Abschluss vorlesen und lasst sie uns aufnehmen wie etwas, was wirklich gewaltig ist, denn es ist es. Johannes 3, Abvers 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes.